hat das anti-vegane Argument genannt, was auch durchaus seine Daseinsberechtigung hat, aber er hat eben nicht die pro-vegane Erwiderung dazu genannt, was natürlich Menschen daran zweifeln lassen hat, ob er wirklich noch so hinter dem Veganismus steht. Moin Freunde und herzlich willkommen zu meinem allerersten Videopodcast. Fun Fact, ich habe das ganze Ding schon mal aufgenommen am Sonntag, heute ist Dienstag. Und irgendwas war mit dem Mikrofon, ich glaube es war nicht richtig angeschlossen. Auf jeden Fall ist in dem ganzen einstündigen Video durchgehend so ein Brummen zu hören. Oh, es nervt mich so doll, ich muss es jetzt einfach nochmal aufnehmen. Es hat den Vorteil, dass es hoffentlich besser wird, weil es hat mir auch nicht so gut gefallen letztes Mal. Es hat aber den Nachteil, dass ich jetzt diesen absolut scheußlichen Hintergrund hinter mir habe und dass das Licht von der Seite kommt, weil ich bin nicht mehr zu Hause. Ich bin gerade in Hamburg und wir fliegen morgen in den Urlaub. Ja, egal, müssen wir jetzt mit leben. Wenn es euch stört, dann könnt ihr euch das Ganze ja als Podcast anhören. Das ist der Vorteil vom Videopodcast. Aber gut, jetzt geht's ums Video. Ach so, und weil ich hier natürlich auch nicht 100% ungestört bin, kann sein, dass im Hintergrund mal ein paar Sachen geredet werden. Ich hoffe, das Mikro nimmt das nicht so doll mit auf. Also, das Thema, was ich heute besprechen möchte, ist eigentlich schon gar nicht mehr so aktuell wie zu der Zeit, wo ich beschlossen habe, dass ich darüber sprechen werde. Denn ich habe es tatsächlich einfach nicht hingekriegt, die letzten 2 Monate Podcast aufzunehmen. Sorry for that. Ich habe das einfach nicht priorisiert in meiner To-Do-Liste und ich habe im Moment so krass viel irgendwie. Und um ehrlich zu sein, hatte ich auch ein bisschen Respekt vor der Recherche. Am Ende war es jetzt gar nicht so dramatisch, aber genau, das ist der Grund, warum das erst jetzt kommt. Und zwar wurde ich mehrmals gefragt, was ich von der ganzen Nico Rittenau-Situation halte. Und ich muss sagen, mir ist gar nicht so richtig mehr bewusst, wann das Ganze angefangen hat, wann diese Thematik zum ersten Mal aufgekommen ist. Aber irgendwie hat es sich so gesteigert, aufgebauscht und immer mehr Menschen wurden verunsichert und hatten Angst und ja, war irgendwie alles ein bisschen dramatisch jetzt zuletzt. Deswegen habe ich beschlossen, ich mache mal einen Videopodcast, habe ich gleich 2 in 1, und spreche ein bisschen darüber, was so meine Haltung zu dem Ganzen ist und mache auch so eine kleine, ja, so ein Overview, damit ihr wisst, was abgeht. Kleiner Disclaimer hier, ich bin weder eine Ernährungsberaterin noch irgendeine Forscherin noch sonst was in die Richtung. Also ich werde jetzt hier keine Aufdröselung der Quellen vornehmen, da hätte ich auch gar nicht die Kapazität zu. Es wird hier vielmehr so eine allgemeine Schaubild, was geht ab, was ist meine Haltung dazu und was können wir daraus mitnehmen. Das Ganze hat eigentlich letztes Jahr im Sommer gestartet, da habe ich zumindest zum ersten Mal davon mitbekommen. Und zwar wurde da zunächst eine Aussage von ihm kritisiert. Und diese Aussage hat dann so ein bisschen zu diesem, oh, Nico ist gar nicht mehr so der steht gar nicht mehr so hinter dem Veganismus. Zu solchen Annahmen hat es dann geführt. Und ich würde sagen, zumindest was ich so mitbekommen habe, war das so einer der ersten Startpunkte. Und zwar hat er in einem Video gesagt, dass man ja nicht vergessen dürfe, dass jedes Jahr Millionen von Tiere bei der Ernte von pflanzlichen Lebensmitteln auf den Feldern getötet werden. Und dass man das unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht vermeiden könne, es sei denn, man ist komplett selbst versorgt. Wenn man nun also auf die Anzahl der getöteten Tiere schaut, dann kann es unter Umständen weniger tote Tiere geben, wenn man pro Jahr eine Handvoll Weiderinder isst, die eben kein Futter bekommen, durch dessen Anbau andere Tiere auf den Feldern getötet werden. Es geht also wirklich hier um das Tierleid und die Zahl der toten Tiere. Und er sagt dann quasi, wenn man beide Rinder isst, die kein Getreide und Futtermittel erhalten, wo eben andere Tiere zu Schaden kommen, dann würde man insgesamt für weniger Tieropfer sorgen. Ist eigentlich ein weit bekanntes anti-veganes Argument, das hört man immer wieder, dass ja VeganerInnen so heuchlerisch wären, weil für die Ernte werden auch so viele Tiere getötet und so viel Tierleid wird dort verursacht und das würde ja dann gar nichts bedeuten und wie könnte man denn nur? Im Prinzip hat er auch nicht unbedingt Unrecht damit. Es mag sein, dass rein die Zahl von den toten Tieren oder rein das Ausmaß an Tierleid höher ist, wenn man diese ganzen Ernteopfer mitzählt. Was hier allerdings fehlt, ist die Einordnung. Denn Ernteopfer ist nicht das gleiche wie proaktiv Tiere für den eigenen Genuss und Geschmack zu töten. Wenn man das gleichsetzen würde, dann passiert Folgendes. Übertragen wir das mal auf den Humanethikbereich, dann würde es bedeuten, dass ein Unfall das gleiche ist wie Mord. Was wir aber so überhaupt gar nicht hinnehmen und was auch vor Gericht nicht so gewertet wird. Anderes schönes Beispiel, wenn es nur um die Zahlen geht, ein sehr beliebtes Argument aus dem, oder eine sehr beliebte Anschauung aus dem Philosophieunterricht, aus dem Utilitarismus, ist, eine willkürliche Person zu töten, um mit deren beispielsweise Organ fünf anderen Menschen das Leben zu retten. Wäre dann in dem Fall also auch okay, weil man rettet ja mehr Menschen, als Menschen sterben. Aber trotzdem würde halt eine Person proaktiv getötet werden. Und genauso ist es eben auch mit den Tieren. Zwar entsteht Tierleid durch Ernteopfer. Es sterben Tiere als Ernteopfer oder auch Wildtiere, die beim Transport von pflanzlichen Lebensmitteln verletzt werden. So, klar, das passiert alles, aber es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob das eben Unfälle sind oder ob man proaktiv Tiere ausbeutet für den eigenen Geschmack und Genuss. Bei Nikos Aussage, die eben so kritisiert wurde, fehlte also einfach die Einordnung. Er hat das anti-vegane Argument genannt, was auch durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Aber er hat eben nicht die pro-vegane Erwiderung dazu genannt, was natürlich Menschen daran zweifeln lassen hat, ob er wirklich noch so hinter dem Veganismus steht. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir ganz dringend auch aufhören sollten, vegan mit tierleidfrei gleichzusetzen, weil das ist es einfach nicht. Es geht auch nicht um das bloße Töten von Tieren, es geht um die ungerechte Nutzung und Ausbeutung. Weil wenn wir sagen, dass vegan tierleidfrei ist, dann können halt genau dort Menschen kommen und ansetzen und sagen, aber Ernteopfer und das ist auch Tierleid und das verursacht auch Tierleid und ihr wisst. Und da haben die halt dann schon auch recht mit. Wir merken uns also, Veganismus ist nicht gleichzusetzen mit tierleidfrei. Und ich finde das ein ganz gutes Learning, was wir auf jeden Fall aus dieser kleinen Debatte mitnehmen können. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist ein sehr großer Punkt und zwar die Nährstoffversorgung. Eine von Nikos immerwährenden Aussagen ist, dass die pflanzlichen Lebensmittel dringend mit Nährstoffen angereichert werden müssen, um das langfristig für alle Menschen möglich zu machen. Durchaus ein berechtigter Punkt, denn viele pflanzliche Lebensmittel haben eben aufgrund der Bodenbeschaffenheit keine hohe Nährstoffdichte. Es ist einfach auch über die Jahre weniger geworden. Und eine Anreicherung würde definitiv sehr, sehr viel helfen. Und ein Punkt, der dabei auch wichtig ist, wo ich bislang nicht unbedingt drüber nachgedacht habe. Pflanzliche Lebensmittel sind zwar nicht unbedingt teurer als tierische, aber wenn man den Preis auf die Nährstoffe bezieht, dann kann man schon sehen, dass da durchaus Preisunterschiede sind und dass pflanzliche Lebensmittel einfach nicht so nährstoffreich sind wie manche tierische. Mit Ausnahme vielleicht von dunklem Blattgemüse, das ist auch relativ weit oben. Dazu verlinke ich auf jeden Fall auch eine Quelle in den Shownotes bzw. in der Infobox. Grundsätzlich, ich werde es jetzt nicht jedes Mal dazu sagen, aber alle Quellen, die ich hier herangezogen habe, die findet ihr auch unten in der Infobox bzw. in den Shownotes, wenn ihr das hier als Podcast hört. Zurück zu der Aussage, dass die pflanzlichen Lebensmittel angereichert werden müssten. Das sollten sie auf jeden Fall. Wäre eine gute Lösung im Hinblick darauf, allen Menschen eine pflanzliche Ernährung zu ermöglichen. Allerdings vergisst Nico auch hier die ethische Einordnung und er vergisst irgendwie zu sagen, dass wir bis dahin trotzdem alles Mögliche in unserer Macht Stehende tun sollten, um eben auf Tierausbeutung zu verzichten und es nicht zu unterstützen. Und ich kann halt schon verstehen, dass es bei Followern irgendwie Verwirrung auslöst, wenn jemand, der eigentlich immer der Vorreiter des Veganismus war, also für mich war er das zumindest, es war einer der ersten Menschen, die ich so mit dieser Bewegung in Verbindung gebracht habe. Und wenn so jemand dann daherkommt und sagt, ja, aber tierische Lebensmittel haben schon eine höhere Nährstoffdichte, das darf man jetzt schon nicht vergessen, und dann aber nicht einordnet, dass es trotzdem keine Rechtfertigung für Ausbeutung ist, dann kann man da schon mal seine Zweifel bekommen. Und eine Sache, die ich mich bei dieser ganzen Debatte, was jetzt eine höhere Nährstoffdichte hat, auch frage, ist, nur weil ein Lebensmittel vielleicht viele Nährstoffe hat, heißt es ja nicht, dass es auf der anderen Seite nicht auch zu Krankheiten führen kann, wenn man es im Übermaß konsumiert. Da wissen wir ja auch zum Beispiel, dass rotes Fleisch zu Volkskrankheiten führen kann, wenn man es im Übermaß konsumiert. Und sowas, finde ich, kommt auf jeden Fall auch zu kurz, wenn es immer nur darum geht, welche tollen Nährstoffe tierische Produkte haben. Nico hat auch im Laufe der letzten Monate, vielleicht auch sogar schon davor, ich habe es aber auf jeden Fall in den letzten Monaten beobachtet, immer öfter mal gesagt, dass ja nicht jeder Mensch auch vegan leben kann und es einfach nicht für jeden Menschen gesundheitlich möglich ist. Das mag auf jeden Fall auch stimmen. Ich denke, es gibt Menschen, die haben so große gesundheitliche Probleme, beziehungsweise so viele, teilweise vielleicht auch noch unerforschte Unverträglichkeiten, dass sie wirklich nicht komplett vegan leben können. Allerdings ist eine einfache Selbstdiagnose keinen Freifahrtschein für Ausbeutung. Und das sollte auch wieder so eingeordnet werden. Wenn man wirklich krankheitsbedingt der Meinung ist, man könnte nicht vegan leben, dann sollte man sich zuerst auf jeden Fall auch nochmal mit der Definition von Veganismus beschäftigen. Denn die Definition von Veganismus besagt ja, dass man auf Tierausbeutung verzichtet, sofern möglich und praktisch durchführbar. Wenn du also gar nicht in der Lage dazu bist, komplett auf Tierprodukte zu verzichten, essenstechnisch, dann fällst du eigentlich trotzdem in diese Definition rein, weil du es ja in deinem weitesten Rahmen eben tust. Dennoch sollte das, wie gesagt, keine einfache Selbstdiagnose sein, sondern im ersten Schritt sollte das ärztlich abgeklärt werden, ob es denn wirklich nicht möglich ist. Und körperlich ist es schon eigentlich in den meisten Fällen möglich. Also es gibt sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Und wenn es ärztlich abgeklärt und keine einfache Wischiwaschi-Selbstdiagnose ist, dann sollte eben im nächsten Schritt darauf geachtet werden, dass man wirklich mit der geringsten Tierausbeutung sich seine Tierprodukte zusammensucht und es streng überwacht, ohne Ausnahmen. Das klingt auch wieder sehr krass vielleicht, aber wenn man mal bedenkt, angenommen, jemand kann nicht ohne Menschenfleisch leben und muss Menschenfleisch konsumieren oder Hunde und Katzen essen, um zu überleben, dann würde man doch in dem Fall auch alles Mögliche probieren, um dort die Ausbeutung so gering wie möglich zu halten. Also warum nicht das gleiche auch bei sogenannten Nutztieren tun? Was wir auf jeden Fall bei diesen Ex-Veganer-Fällen oft sehen, ist das zu frühe Entschuldigen von Tierausbeutung. Ich habe dazu auch schon mal ein separates Video aufgenommen, was tatsächlich auch relativ viele Views bekommen hat. Das ist wahrscheinlich einfach, weil es ein sehr aktuelles Thema nach wie vor ist. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich auch sehr, sehr gerne nachholen. Aber zurück zum Thema Nico Rittenau. Er hat halt schon natürlich recht damit, dass gegebenenfalls Menschen nicht dazu in der Lage sind, komplett vegan zu leben. Was aber hier wieder nicht passiert, ist die Einordnung. Denn oft ist es eben so, dass Menschen eine Wischiwaschi-Selbstdiagnose haben und er das dann gar nicht genauer beleuchtet, sondern es einfach hinnimmt und legitimiert, obwohl es eigentlich nicht legitimiert werden sollte. Genauso werden Menschen, nicht vegane Menschen, die eben diese Beispiele heranziehen, nicht genug kritisiert. Womit wir auch schon bei einem Thema bzw. einem Video von Nico sind, was auch nochmal dieses ganze Thema, glaube ich, ordentlich aufgebauscht hat. Und zwar hat seine Lebenspartnerin aus gesundheitlichen Gründen wieder angefangen, Eier zu essen. Und das haben sie auch in einem Video genau erläutert und erzählt. Was daraus aber resultierend passiert ist, ist, dass viele Menschen auch wieder angefangen haben, Eier zu essen, ohne dass sie wirklich gesundheitliche Probleme hatten. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was passieren sollte. Wenn man keine gesundheitlichen Probleme hat, sondern nur aus Angst wieder anfängt, Tiere auszubeuten, Tierausbeutung zu unterstützen, dann ist das halt eben das, was es so gefährlich macht, einfach solche Aussagen zu droppen. Auf mich sind sogar Menschen zugekommen, die schon seit vielen Jahren komplett ethisch vegan leben und trotzdem durch solche Videos verunsichert wurden. Und da hat Nico gerade im Bereich der Kinderernährung auch noch mal eine neue Empfehlung ausgesprochen, und zwar nicht mehr gut durchdacht pflanzlich, sondern tatsächlich wieder mit einigen tierischen Komponenten, wie halt hier zum Beispiel die Eier. Und was die Kinderernährung angeht, habe ich, wie gesagt, keine Kapazität, da jetzt die Quellen genau zu durchleuchten. Allerdings bin ich sehr davon überzeugt, dass da in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mehr Informationen zu auftauchen werden. Und tatsächlich gibt es gerade vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung in Gießen einen Aufruf zum Spenden für eben ein solches Forschungsprojekt, was nochmal die kritischen Nährstoffe genau beleuchtet, die Nico diverse Male auch genannt hat. Sind hier zum Beispiel Vitamin A, Vitamin B2, Chlorin, Methionin oder auch Arachidonsäure. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht genauer auf seine Quellen dort eingehen, weil eben das gerade schon von anderen Menschen getan wird, beziehungsweise zum Beispiel dieses Forschungsprojekt stattfinden soll von dem Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Falls ihr da Lust habt, das zu unterstützen, dass es da bald mehr Informationen zu diesen ganzen Nährstoffen gibt, dann da lasse ich auf jeden Fall auch nochmal den Link zu dem Projekt in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Shownotes. Also schaut da auch gerne vorbei, unterstützt das, wenn ihr gerne möchtet, dass da mehr Forschung zu betrieben wird. Ich denke, das ist super wichtig, um gerade solche Aussagen bezüglich der Kinderernährung mit den passenden Quellen zu entweder unterstützen oder zu widerlegen, je nachdem. Was ich in dem Zusammenhang aber auch noch mal erwähnen möchte, ist die, und jetzt weiß ich leider nicht genau, wie ich das ausspreche, Vichy-Studie, Vichy-Studie, I don't know. Auf jeden Fall ist das eine Studie, wo pflanzlich ernährte Kinder und Jugendliche genauer unter die Lupe genommen wurden. Da hat die vegane Gesellschaft in Österreich auch eine Stellungnahme zu veröffentlicht. Und in dieser Studie kam zum Beispiel auch das Ergebnis heraus, dass die pflanzlich ernährten Kinder und Jugendlichen meist eine bessere Nährstoffzufuhr hatten als mischköstlich ernährte Kinder, da sie durchschnittlich am meisten Folat, Magnesium, Eisen und mittlerweile auch Vitamin B12 zu sich genommen haben und gleichzeitig weniger Zucker und gesättigte Fettsäuren, dafür aber mehr Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren verzehrt haben. Was auch sehr wichtig zu beachten ist, was auch in dieser Stellungnahme nochmal genau drin stand, welche Nährstoffe jetzt essentiell sind, also welche vom Körper nicht selber gebildet werden, welche wir zu uns führen müssen, wird von ernährungswissenschaftlichen Fachgesellschaften festgelegt, wie zum Beispiel die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und die Publikationen von solchen Referenzwerten, die werden nicht einfach so ausgesprochen, da liegt eine umfassende Recherche hinter von WissenschaftlerInnen. Da wird drüber diskutiert. Das wird richtig unter die Lupe genommen, bevor eben solche Aussagen publik gemacht werden. Das heißt, das sind Aussagen, auf die man durchaus vertrauen kann und sollte. Und auch ErnährungsberaterInnen müssen sich an diese Vorgaben halten und dürfen nicht einfach eigene Empfehlungen aussprechen. Wenn also eine Person jetzt etwas empfiehlt, was aber nicht darauf basiert, dann sollte das nicht einfach so hingenommen werden, sondern auch wieder genau unter die Lupe genommen werden und ja, die Quellen begutachtet werden, bevor man da einfach auf irgendwen hört, der sich da eine Meinung zusammenschustert. Auch in Betracht darauf, was supplementiert wird, denn bei manchen Nährstoffen ist es eben auch so, dass zu viel Supplementierung auch eine Gefahr birgt und ein hohes Risiko mit sich zieht. Aber um jetzt wieder den Bogen zu spannen. Nico hat also eine neue Empfehlung ausgesprochen für Kinder. Kleine Kinder sollten mindestens ein Ei täglich verzehren. Größere Kinder und auch Erwachsene mindestens 2 Eier täglich. Er meinte selber, dass es eine so im Vergleich hohe Empfehlung ist, weil wir eben ja sonst dann keine tierischen Produkte konsumieren und es deswegen notwendig ist, um wirklich mit allen essentiellen Nährstoffen versorgt zu werden. Und darauf basierend hat er dann angekündigt, eine Farm zu eröffnen, beziehungsweise einen Bauernhof, wo dann ethisch einwandfreie Eier verkauft werden. Beziehungsweise mittlerweile ist es etwas revidiert auf möglichst ethisch. Ist natürlich so immer erstmal etwas schwammig, weil das ist kein vordefinierter Begriff. Aber er hat es natürlich selber eingegrenzt und definiert und da möchte ich jetzt im nächsten Punkt nochmal genauer drauf schauen. Wie sehen denn solche ethisch einwandfreien bzw. mittlerweile möglichst ethischen Eier aus? Zum einen sollen die Hennen nicht geschlachtet werden. Also auch wenn die Legeleistung nachlässt, wenn sie keine Eier mehr legen und somit auch keinen Gewinn mehr erwirtschaften, sollen sie nicht geschlachtet, sondern weiterversorgt werden. Da stellen sich natürlich einige Fragen, zum Beispiel, wo ist dort die Grenze, bis zu welchem Alter werden sie weiter versorgt? Was ist, wenn 10 Hennen auf einmal krank werden? Werden auch OPs bezahlt? Wird man da genauso Fürsorge tragen wie für beispielsweise Haustiere? Ich habe zum Beispiel schon Leute kennengelernt, die haben riesen Kredite aufgenommen, um die OPs für ihre Pferde zu bezahlen. Wird das hier dann auch gemacht oder bis zu welchem Kostenpunkt wird das so durchgeführt? Sind halt Fragen, die da ungeklärt bleiben. Dann sollen es ausschließlich Rassen mit geringer Leistung sein. Da ist natürlich auch wieder die Frage, von welcher Leistung spricht man denn da? Werden die Hennen auch genommen, wenn ihre Leistung unwirtschaftlich ist? Was sich auch mit Punkt 1 einhergeht. Also wenn es unwirtschaftlich wird, werden die dann trotzdem weiter versorgt. Dann sollen es außerdem kleine Gruppen sein von 250 bis 500 Hennen. Klein ist natürlich immer ein bisschen relativ. Und da kommt es ja auch nicht nur auf die Größe von der Hennen... Was ist das? Eine Herde? Nee. Hennengemeinschaft? Also, es kommt ja nicht nur auf die Gruppengröße drauf an, sondern auch darauf, wie viele Menschen sich denn um die Tiere kümmern, wie viele Menschen sind zur Versorgung da, wie viele Menschen davon haben auch ein medizinisches Fachwissen beispielsweise. An dieser Stelle ein Ausschnitt aus der Definition für Massentierhaltung von dem Account Tierethik Veganismus, den ich übrigens auch in großem Ausmaß für diese Recherche herangezogen habe. Danke an dieser Stelle für die stetige Arbeit. In der Definition für Massentierhaltung steht unter anderem drin, Massentierhaltung ist eine Form der Tierhaltung, bei der die Anzahl der gehaltenen Tiere derartig in einem Missverhältnis zu den personellen Ressourcen steht, sodass eine angemessene individuelle Versorgung und Pflege nicht mehr erfolgen kann. Also hier geht es ganz viel darum, ist es eben tiergerecht, werden die Tiere tiergerecht gehalten? Und es ist halt so, wenn es beispielsweise zu viele Tiere sind für die personellen Ressourcen, für die Menschen, die sich um diese Tiere kümmern, dann kann es eben ganz schnell in eine Massentierhaltung ausarten, wenn darunter die tiergerechte Versorgung leidet. Also auch ein Punkt, den man genauer unter die Lupe nehmen sollte, denn 250 bis 500 Hennen ist einfach keine Aussage, die da alle Fragen klärt. Dann auch eine Frage, woher kommen denn die ganzen Tiere? Weil, dass so viele Tiere gerettet werden, ist Ja, relativ unwahrscheinlich so auf einmal. Also höchstwahrscheinlich kommen sie dann aus einer Nachzucht, wo dann wiederum die Frage ist, was passiert mit den männlichen Küken? Werden die geschlachtet und konventionell weiterverkauft? Weil Eier legen tun halt nur Hennen. Und ja, da ist dann eben die Frage, wenn die aus der Nachzucht stammen, was mit den männlichen Tieren passiert. Ein weiteres Kriterium dieser einwandfreien Eier ist, dass die Hennen ganzjährige Freilandhaltung genießen dürfen mit einem Wanderstall. Wo sich aber auch wieder die Frage auftut, und ich muss zugeben, das ist etwas, worüber ich bis dato noch nicht wirklich nachgedacht habe. Aber die Frage ist, können die Hennen überhaupt den Platz nutzen? Haben sie da eine Struktur? Oder ist es am Ende so, dass sie trotzdem auf einem Haufen sind und halt ganz viele Hektar freies Land unbenutzt bleiben? Das scheint irgendwie auch so ein Ding zu sein, habe ich auch von Tierethik und Veganismus aufgeschnappt. Und da habe ich mir tatsächlich auch selber noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, dass das ja auch so passieren kann und dass nur weil die Tiere theoretisch viel Platz haben, das auch gleichzeitig bedeutet, dass sie diesen ganzen Platz vernünftig nutzen können. Das erstmal zu der Grunddefinition von einwandfrei. Wie ihr seht, bleiben eben ganz, ganz viele Fragen offen und ich denke, das ist auch ein Grund, warum das mittlerweile zu möglichst ethisch revidiert wurde. Eine andere Frage, die sich aber auch noch stellt: Diese Eier sind ja eigentlich dafür gedacht, eben Menschen, die darauf angewiesen sind, laut Nico, die Möglichkeit zu geben, weitestgehend darauf zu achten, dass sie sich noch im tierethischen Rahmen befinden. Wie wird dann aber sichergestellt, dass tatsächlich nur diese Leute die Eier kaufen und nicht einfach Menschen mit einer Wischiwaschi-Selbstdiagnose oder Menschen, die einfach Angst haben, dass eventuell irgendwann gesundheitliche Probleme auftreten, obwohl sie eigentlich gar nichts haben? Das ist ja eigentlich ein weiterer Punkt, der streng kontrolliert werden müsste, wenn man in dem tierethischen Rahmen verbleiben will. Und mein Gedanke dazu ist auch noch, sobald man Tiere halt wirtschaftlich nutzt, finde ich, hinterlässt das immer diesen Nachgeschmack von Tiere sind einfach nur Objekte für uns und wir dürfen sie ausbeuten für Geld, für Geschmack, für Genuss und sonstiges. Und das ist halt etwas, was man ja im Veganismus eigentlich auf gar keinen Fall unterstützen möchte. Ähnlich finde ich wie mit, ja, Zirkus oder Ponyreiten oder auch Reiterhöfe allgemein. Ich denke, das Einzige, was ethisch wirklich gehen würde, ist, wenn man sich selber 2 bis 3 Hennen aus einer Massentierhaltung rettet, die nach Hause holt und deren Eier konsumiert. Aber auch da bleibt eben die Frage, wozu, wenn wir es nicht brauchen? Und zeigt das nicht dann auch nur wieder, dass wir es ja in der Hand haben, Tiere für unsere Zwecke zu nutzen und ihre Produkte zu nutzen, obwohl es eben eigentlich gar nicht notwendig ist? So, viel Gerede. Kommen wir zum Fazit. Es gibt durchaus Punkte, wo ich Nico zustimmen würde, nämlich der Punkt, dass wir szeneninterne Kritik benötigen, also dass wir in der veganen Bubble Kritik brauchen, damit zum einen keine Falschaussagen in ungebremster Weise nach außen treten, was ja durchaus in der Vergangenheit mehr als genug vorgekommen ist, wo ich definitiv auch absolut nicht unschuldig dran bin, kann ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch so viel Mist verbreitet und deswegen ist szeneninterne Kritik aber so wichtig, damit wir eben nicht so viel Mist verbreiten und als redlich argumentierende Bewegung dastehen, die eben die Ausbeutung von Tieren vermindern möchte. Denn wenn wir Falschinformationen verbreiten im Sinne des Veganismus, dann sind es trotzdem Falschinformationen und wir möchten ja nicht die Leute überzeugen mit Lügen, sondern mit redlichen Argumenten, die sie dazu bringen, Tiere nicht mehr ausbeuten zu wollen. Insofern, dem Punkt stimme ich zu, aber trotzdem muss eben auch diese Einordnung stattfinden. Das haben wir jetzt sehr festgestellt, dass das an mehreren Stellen zumindest nicht passiert ist und dass auch dann wieder andere Leute daran zweifeln lässt, ob Nico noch hinter dem Veganismus steht. Also Kritik darf sein, aber dann eben auch richtig eingeordnet und mit dem Ziel, dass wir Tiere gerecht behandeln wollen und dass wir wollen, dass es andere tun. Wo ich auf jeden Fall auch ein bisschen zustimmen würde, ist der Punkt, dass eben wirklich nicht alle Leute vegan leben können, beziehungsweise dass sich Leute einfach auch nicht aussuchen können, teilweise, was sie essen wollen. Aber die Punkte, die dann passieren müssen, habe ich ja auch schon erläutert. Und wie gesagt, ist halt so eine Selbstdiagnose einfach kein Freifahrtschein, weiter Ausbeutung zu unterstützen. Und was halt in dem Zuge nicht so toll ist, ist, Menschen so sehr zu verunsichern, dass sie einfach aus Angst vor eventuellen gesundheitlichen Schäden wieder anfangen, Tierprodukte zu essen, obwohl es halt wirklich absolut gar nicht notwendig war. Es ist gut, sich um die eigene Gesundheit zu sorgen und es ist auch wichtig, regelmäßig beispielsweise Blutbilder machen zu lassen, die Gesundheit zu checken, ob nicht doch irgendwie was fehlt, ob Mangelerscheinungen aufgetreten sind. Aber einfach nur aus Angst, dass eventuell was passiert, wieder Eier zu essen, ist natürlich nicht das, was eigentlich gewollt ist. Und ich finde es relativ gefährlich, dass eben solche Aussagen von Nico dazu geführt haben, dass das Menschen tun. Also auf jeden Fall mein Plädoyer an dieser Stelle. Checkt regelmäßig, wie es euch geht, wie eure Blutwerte sind, aber fangt nicht einfach nur aus Angst wieder an, irgendwas Tierisches zu konsumieren, wenn es euch eigentlich super gut geht und ihr super gesund seid. Zum Punkt Kinderernährung werden, denke ich, einfach in den nächsten Wochen, Monaten noch mehr Informationen zu kommen. Gerne gebe ich dann auch noch mal ein Update. Und wie gesagt, unterstützt gerne dieses Forschungsprojekt vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung in Gießen. Eine Sache, die mir auch beim Durchforsten vom Account von Tierethik-Veganismus aufgefallen ist, die ich auch noch gerne am Ende teilen möchte, weil ich es eigentlich ganz spannend finde, wie sich auch teilweise die Aussagen gegenseitig widersprechen von Nico. Unser erster Punkt in diesem ganzen Diskurs heute war ja, dass er gesagt hätte, wenn man die Anzahl der toten Tiere betrachtet, dann ist es durchaus besser, ein paar Weiderinder zu konsumieren, als sich pflanzlich zu ernähren und ja, super viele und für super viele Ernteopfer verantwortlich zu sein. Gleichzeitig ist dann aber die Aussage bei den möglichst ethischen Eiern, dass die Hennen einfach weiterversorgt werden, auch wenn sie gar keine Eier mehr legen und somit gar nicht mehr wirtschaftlich sind. Und dann eben mit so einem Futter versorgt werden, für das ja eben so viele Tiere als Ernteopfer verletzt und getötet werden. Also auf jeden Fall irgendwo ein kleiner Widerspruch in sich. Und das wollte ich nicht außen vor lassen hier zum Ende hin. Was wir auf jeden Fall aus den ganzen Sachen lernen können, ist, dass Recherche super wichtig ist. Nehmt nicht einfach die Quellen hin, nur weil das vier, fünf Leute behaupten, sondern forscht da wirklich gründlich nach, checkt die Quellen. Ich spreche da auch mit mir, weil ich das, wie gesagt, auch in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht habe und auch immer noch weiterhin lernen darf und lerne, es besser zu machen und redlicher zu argumentieren. Und ja, zähneinterne Kritik finde ich auch nach wie vor super wichtig. Und lasst euch nicht verunsichern, wenn es euch gut geht mit der pflanzlichen Ernährung, dann esst weiter pflanzlich. Aber regelmäßig checken. So, das war's dann mit dem heutigen ersten Videopodcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst entweder dem Video einen Daumen nach oben da oder, und da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen, hinterlasst eine Bewertung bei Spotify. Das geht wirklich super schnell und hilft mir natürlich, mit dem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare oder auf Instagram oder sonst wo, wie euch dieses Videopodcast-Format gefällt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit weniger Komplikationen. Beziehungsweise hören uns nächsten Monat wieder, auch hoffentlich mit weniger Komplikationen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin, ciao.